dieser 53. Episode der Windkante machen wir einen Ausflug ins Gelände und beschäftigen uns mit der Disziplin Mountainbike Marathon. Genauer gesagt mit Steffi Dorn aus Wermelskirchen im Bergischen Land. Die 28-jährige Doktorandin im Fach Chemie-Ingenieurwesen erreichte im Oktober bei der Marathon-WM in der Türkei Rang 6 und konnte ihre Leistung aus dem Vorjahr nicht nur bestätigen, sondern um einen Platz verbessern. Wir wollten von Steffi wissen, wie sich die Arbeit ihrer Promotion mit dem Thema Thermodynamik, vereinfacht gesagt die Wirkungsweise von Lösungsmitteln auf Wirkstoffe, beispielsweise von Medikamenten und dem Leistungssport vereinbaren lässt. Die mehrmalige deutsche Hochschulmeisterin ist seit 2019 MTB-Profi im Team Centurion VD, was zwangsläufig nicht bedeutet, mit dem Sport Geld zu verdienen, um davon leben zu können. Steffi spricht mit uns aber auch über ihre Anfänge als Mountainbikerin beim MTB Rheinberg e.V., das Mountainbike-Team im Bergischen Land, als sie dort vor allem im umkämpften Nussbaumer Wald ihre Fahrtechnik schulen konnte, den Umgang mit Wanderern in den Wäldern, ihre Trainingsumfänge, die Ziele in den nächsten Jahren und vieles mehr. Steffi Dorns Motto: Motivation bringt dich in Gang, Routine, Disziplin und Hartnäckigkeit bringt dich voran. Ist eben nicht nur im Sport eine wichtige Notwendigkeit, um Spaß zu haben und erfolgreich zu sein. Viel Spaß!
Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
Die Windkante beschäftigt sich heute mal mit dem Mountainbikesport. Ganz genau genommen mit Stefanie. Darf ich Steffi sagen?
Ja, klar.
Steffi Dorn aus Wermelskirchen. Steffi, du warst dieses Jahr bei den Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaften Sechste. Das ist nichts Neues für dich. Du warst im letzten Jahr Siebte in der gleichen Disziplin. Wie geht's dir denn so in Corona-Zeiten, jetzt wo die Saison auch für dich beendet ist?
Ja, Carsten, erstmal vielen Dank für die Einladung zur Windkante. Ich freue mich sehr. Mir geht's gut soweit. Die Saison ist beendet. Die Mountainbike Marathon WM in der Türkei, das war das letzte Rennen für mich. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das auf dem 6. Platz beenden konnte. Das war ja zu Beginn der Corona-Zeit war ja überhaupt nicht sicher, ob noch Rennen stattfinden, wenn ja, welche und wie. Dann war es schwierig, wie man jetzt das Training gestaltet, ob man zur Weltmeisterschaft fahren kann. Und deswegen, dass es jetzt alles so gut und so glatt ging hinten raus, da bin ich sehr froh drüber.
Aber trotzdem habe ich vor einigen Wochen gelesen, ich glaube, es war in einer Tageszeitung, es war für dich ein verrücktes Jahr. Jetzt reden wir über deinen Leistungssport. Du bist dabei, deine Doktorarbeit zu schreiben. Du hattest Anfang des Jahres in Spanien einen Schlüsselbeinbruch, bist dort gestürzt. Warum war das Jahr am Ende dann für dich so verrückt?
Ja, es war eben ein ganz anderes Jahr als die Saisons vorher, wo man geplant hat, okay, Dezember, Januar Trainingslager, dann fährt man die ersten Rennen in zum Beispiel Spanien, Frankreich, Italien, dann geht die Saison hier los. Es ist alles anders gekommen, zum einen durch den Sturz, durch den Schlüsselbeinbruch, durch die Verletzung, dass ich nicht wusste, bin ich bis zur deutschen Meisterschaft, die im April stattfinden sollte, bin ich da wieder fit. Die ist ja dann durch Corona abgesagt worden. Dann waren erstmal alle Rennen soweit abgesagt, also ganz andere Situation. Und als es dann so langsam wieder losging, dass man mit Auflagen Rennen fahren konnte, dann war es natürlich ganz anders als vorher. Aber am Ende hat sich doch alles zum Guten entwickelt.
Und dann kam ja auch noch der Sturz von deinem Freund Thorsten dazu.
Ja, richtig. Mein Freund Thorsten Walter, der ist im Mai auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad schwer von einem Auto angefahren worden und war dabei, hatte dabei 0% Schuld. Ist wirklich schwer gestürzt, war lange im Krankenhaus. Und das hat die Situation für uns nicht gerade einfacher gemacht. Also wir dachten schon, ja, als ich den Sturz in Spanien hatte, ach nee, dann kam Corona, dann dachten wir, ach nee. Und dann kam eben auch noch der Verkehrsunfall und dann dachten wir, okay, jetzt reicht es. Ich würde sagen, wir hatten dabei aber Glück im Unglück. Also es hat sich alles so zum Guten entwickelt, soweit. Also von dem Unfall an, ist immer der Best Case eingetreten und er ist auf einem sehr guten Weg der Besserung und wir sind sehr dankbar für Familie, Freunde, für alle, die uns dabei unterstützt haben und es hat die Prioritäten wirklich nochmal verändert. Also man merkt leider vielleicht erst durch so einen starken Einschnitt, wie dankbar man sein kann für alles, was man hat.
Im Endeffekt kann man sagen, das Leben hängt in solchen Situationen am seidenen Faden.
Ja, das ja, ist so.
Dein Sturz, den du hattest in Spanien, diesen Schlüsselbeinbruch, warum ist das passiert? War das dein erster Sturz?
Ja, also es war zumindest seit langem mal wieder ein Rennen, was ich nicht beenden konnte, also mit Did Not Finish abbrechen musste. Das war ein selbstverschuldeter Sturz, aber einer, der passieren kann, der eigentlich auch jedem Radsportler leicht mal passiert. Ich bin über einen Lenker geflogen in einem Trail. Ich habe nicht gesehen, dass man den Absatz, dass man den Absatz hätte springen müssen. Ich war einen Ticken zu langsam und bin dann eben über einen Lenker gegangen. War ein Fahrfehler von mir, war auch nicht weiter schlimm.
Aber erzähl mal, wie kommt man überhaupt auf die Idee, okay, Mountainbike verstehe ich ja noch, aber Mountainbike-Marathon-Wettbewerbe zu bestreiten, wie kommt man auf den Trichter?
Also ich fahre extrem gerne Mountainbike, auch eigentlich in allen Disziplinen. Aber gerade in den Wettkämpfen mag ich das am liebsten, wenn die länger sind und wenn die Strecken zäh sind. Hart, also Rennen über viele Stunden gehen. Und genau das passiert da eigentlich in den Mountainbike-Marathon-Rennen. Die Distanzen gehen von 60 bis 130 Kilometer, viele Höhenmeter, sehr abwechslungsreiches Gelände. Und ja, auch so Mountainbike-Etappenrennen machen mir nochmal besonders Spaß. Also, dass man nicht nur ein Eintagesrennen fährt, sondern wirklich über mehrere Tage immer wieder und stundenlang im Rennen auf dem Rad sitzt.
Das heißt so Sachen wie Transalp zum Beispiel.
Jo, genau, Transalp.
Jo, Cape der Stahlze.
Ja, also das sind wirklich tolle Rennen. Da geht mein Herz auf.
Und warum? Weil es landschaftlich so traumhaft schön ist, weil es so schwer, so anspruchsvoll ist?
Ja, man erlebt in den Rennen, dadurch, dass man so viele Rennstunden hat, ähnlich wie wahrscheinlich bei einer Rundfahrt auf der Straße, man schaltet den Kopf komplett ab. Also man lebt nur in dem Moment, in dem Rennen und kümmert sich um nichts anderes als, was ist der nächste Anstieg, was ist der nächste Trail, wie verpflege ich mich nach dem Rennen dann, muss gucken, dass das Rad wieder funktioniert. Also all das, man ist da wirklich in einer ganz anderen Welt und genießt das total.
Und wie bist du überhaupt zum Mountainbikesport gekommen? War dein Vater, deine Mama irgendwie mit dem Mountainbike unterwegs? Du bist in Hamburg geboren, hast du mir erzählt. Du bist allerdings dann in Bergisch Gladbach aufgewachsen, wohnst jetzt in Wermelskirchen, weil es eine schöne Region ist, das Bergische Land. Du warst ja, by the way, auch im Rhein-Bergischen Kreis im letzten Jahr, 2019, Sportlerin des Jahres. Auch da nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Danke.
Aber wie bist du dann zum Mountainbikesport gekommen?
Ja, also Sport und gerade Outdoor-Sport hat mir immer schon richtig viel Spaß gemacht. Und das erste Mal auf dem Mountainbike gesessen habe ich 2009 auf Korsika bei einer Freizeit, also bei einer Jugendfreizeit. Da haben die so eine Ausfahrt angeboten, dass man einfach mal mit dem Mountainbike über die Insel fährt. Und das fand ich, also zu dem Zeitpunkt habe ich sonst viel, bin ich viel geritten, also fand Reiten und Pferde und sowas alles total
was
toll.
Was die jungen Mädchen so mögen.
Genau. Und da saß ich eben dann auf einem Drahtesel und fand das super cool. Also von Anfang an richtig cool. Und dann dachte ich, boah, das muss ich machen. Und habe dann geschaut, also meine Eltern gefragt, was gibt's denn hier für umliegende Vereine? Wie kann ich mir vielleicht erstmal ein Rad leihen, um da so reinzukommen? Und meine Eltern sind beide auch sehr radsportbegeistert, haben selber keinen Rennsport gemacht, aber waren immer schon sehr fahrradaffin und die fanden das natürlich klasse. Die haben dann gesagt, schau mal in den Verein, frag da mal nach, geh da mal hin, lass dich da beraten und wir stehen dir da auf jeden Fall zur Seite und die haben das auch von Anfang an sehr unterstützt.
Ja. Und dann kam der Verein MTB Rheinberg?
MTB Rheinberg, genau. Da bin ich zuerst gewesen und das war ein super Einstieg. Also die haben mich da klasse betreut. Und dann bin ich gewechselt vor ein paar Jahren zum MSV Essen-Steele. Das hatte auch damit zu tun, dass ich dann fürs Studium nach Dortmund gezogen bin und Essen lokal ein bisschen näher ist. Und die haben auch eine tolle Nachwuchs- und Leistungssportabteilung. Darüber bin ich dann an Hans-Jörg Zwiehoff, meinen jetzigen Trainer, gekommen, der Vater von Ben Zwiehoff. Ben Zwiehoff ist jetzt auf die Straße gewechselt zu Bora Hansgrohe, also auch ein sehr toller, sehr fitter junger Mann.
Ach, das ist der Papa von Ben.
Genau.
Wieder was gelernt. Ja. Dankeschön.
Ja, wirklich wahr. Also, Die Bike-Welt ist klein.
Aber wenn du jetzt so erzählst, du hast mit dem Mountainbike-Sport angefangen, dein Mountainbike-Verein Rheinberg, der übrigens eine wahnsinnig tolle Nachwuchsarbeit macht, ja, das können wir hier auch noch mal ansprechen, auch den Nussbaumer Wald, den würde ich nachher mal gerne erwähnen. Wann hast du denn mit diesem systematischen Training begonnen? Wann hast du gesagt, so, ich bin jetzt auf einem bestimmten Level, möchte aber noch weiter nach oben, ich will auch in der Weltklasse eine Rolle spielen und dadurch brauche ich einen professionellen Trainer?
Ja. Das hat sich über die Jahre so entwickelt. Also ich wollte von Anfang an gerne an Wettkämpfen teilnehmen und also fand eben den Rennsport spannend und stand dann halt erst bei den kleinen lokalen Rennen an der Startlinie mit ein paar anderen Mädels und habe dann immer geschaut, ja, was für Material fahren die, wie trainieren die, wo kommen die noch sonst so rum, was fahren die für Rennen, was gibt's überhaupt? Und so habe ich quasi von den anderen erstmal viel abgeschaut, viel gelernt. Und dann für mich irgendwie immer mehr den Ehrgeiz entwickelt, da willst du auch hin. Das sind Vorbilder für mich, also du willst auch immer mehr, immer besser, immer schneller mit dem Mountainbike durchs Gelände düsen. Und ja, so es hat sich langsam entwickelt, aber stetig, kontinuierlich immer besser. Ja.
Und wenn wir nochmal auf den rheinbergischen Verein MTB Rheinberg zu sprechen kommen, welche Rolle hat er im Endeffekt gespielt? Ist es auch so, dass du heute noch einen guten Draht, einen guten Kontakt zu diesem Verein hast?
Ja, ich bin auch noch Mitglied in dem Verein und bin wirklich sehr dankbar für das, was der Verein mir gerade so in den Anfangsjahren gegeben hat. Das ist also gerade für junge Sportler und auch für Mädels, die jetzt denken, ja, vielleicht ist Mountainbike irgendwas für mich, kann ich nur empfehlen, geht in die Vereine und tauscht euch aus mit den erfahrenen Fahrern.
Naja, jetzt guck, wenn wir bei diesem Verein sind, MTB Rheinberg, dann kommen wir auf den Nussbaumer Wald zu sprechen. Das ist ja in dieser Region ein sehr umstrittenes Projekt. Man muss sagen, von politischer Ebene, von welcher Seite auch immer. Ich persönlich finde es wichtig, dass man den jungen Sportlern, den jungen Menschen die Möglichkeit gibt, sich mit dem Fahrrad zu beschäftigen, ganz egal in welcher Form. Aber du bist ja durch deine Zugehörigkeit zum Verein auch viel dichter dran an diesem Nussbaumer Wald. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, was dort passiert ist und was unterm Strich eigentlich gar nicht sein darf?
Ja, also im Nussbaumer Wald, da gibt es ein kleines Gebiet, in dem trainieren, an dem ist ein Verein ansässig und da trainieren junge Fahrer Richtung Dirtstyle. Also die fahren in dem Wald, da sind so kleine Hügelchen und kleine Sprünge gebaut und die machen da ihre Tricks. Und leider gab es da immer wieder Probleme mit den Behörden, weil eben nicht nur Bodenwellen und sowas gebaut wurde, sondern kleine Holzgeräte quasi auf denen den Schwung oder so Holztürmchen, so, auf denen die Schwung
holen, solche Sachen,
Rampen, ne? Richtig. Ja, und da gab es leider Probleme mit den Behörden oder immer wieder. Und ich finde, das ist eigentlich sehr schade, weil die Jungs, die da ansässig sind, die trainieren, die machen tolle Nachwuchsarbeit. Die trainieren mit Jungs und Mädels, die da auch an den Mountainbikesport rangeführt werden, und zwar mit Techniktraining. Und die bauen das von Grund auf und wirklich toll. Und die Jungs lernen da sehr gut Rad zu fahren, die lernen da Disziplin, die können sich da austoben, die können sich da in einem sicheren Rahmen ihren Adrenalinkick holen und selber langsam ihre eigenen Grenzen und Skills lernen. Und das ist unheimlich toll. Und ich glaube, ja, also das ist ein kleines Gebiet da, ein kleiner Bereich, und es ist eigentlich schade, dass man diesen Freiraum da nicht lässt. Also dass es da immer wieder Probleme gibt.
Das ist übrigens ein gutes Thema. Du wirst dafür sorgen, dass du den Kontakt zwischen mir und dem Verantwortlichen im Nussbaumer Wald herstellst, zum MTB Rheinberg. Dann werden wir darüber mal sprechen und das auch auf der Windkante dann nochmal genauestens erläutern. Aber wenn man jetzt eben auch diese jungen Menschen sieht, die sind im Sport aktiv, du selber bist zurzeit dabei, deine Doktorarbeit zu schreiben. Ist es für die Kids auch wichtig, dass du dadurch eine gewisse Disziplin erfahren, die deinem späteren Leben auch mal behilflich ist?
Total. Also ich denke, dass Sport in der Entwicklung junger Menschen super hilfreich ist, dass die sich selbst finden, weil es ist im Bildungssystem, im Schulbildungssystem, überall ist sehr viel Druck dahinter und bei vielen Menschen tritt da so ein bisschen die Orientierungslosigkeit ein und so ein Sport hilft ungemein, dass man sich selbst kennenlernt, dass man Disziplin lernt, dass man lernt, wenn du hart an dir arbeitest, dann schaffst du unglaubliche Dinge. Dann schaffst du auf einmal, ja, oder nicht auf einmal, sondern mit viel Arbeit 3-4 Meter zu springen mit dem Mountainbike oder sonst was, deine persönlichen Ziele zu erreichen. Und ja, Disziplin spielt eine große Rolle. Und die Jungs und Mädels da, die lernen das spielerisch. Also das ist ja, eine unheimlich tolle Sache.
Und dann wird man spielerisch auch ja, bei der TU in Dortmund zurechtkommen, dann wird das alles kein Problem sein. Man kann spielerisch einen Bachelor machen, man kann später dann nochmal den Doktortitel, man kann promoviert erreichen. Wie funktioniert das eigentlich? Wie verbindest du diesen Sport, und der ist natürlich auch sehr zeitintensiv, ja, mit deiner aktuellen Doktorarbeit?
Ja, also Sport und so Studium oder jetzt die Doktorarbeit haben sehr viel gemeinsam eigentlich. Also und was man im Sport sehr gut lernt oder auch jetzt, was ich gelernt habe, ist, dass man immer wieder Rückschläge hat, dass man, ja, man fällt halt mal in den Dreck und dann muss man halt meinen Mund abwischen und sagen,
Steffi,
ich weine jetzt nicht.
Du bist 28 Jahre alt, du bist noch jung.
Also ich habe davon sehr profitiert, dass ich selber mich da ja gut und gerne mal durchkämpfe und dann im richtigen Moment mal sag so, und da hau ich jetzt mal wirklich drauf und da all in, da gebe ich jetzt alles. Und für mich war der Sport ein guter Ausgleich zum Studium, immer. Das war, klar war es zeitlich schon mal schwierig und es gab auch Momente, wo man dann sagen muss, nee, da, ich kann jetzt nicht auf die Party mitgehen oder mich da ständig mit Freunden treffen. Aber ja, für mich war das kein Verzicht in dem Sinne, sondern das Studium war zwischenzeitlich ziemlich hart und zäh, und so ist es halt im Sport auch. Und dann hatte ich ja immer den Ausgleich.
Jetzt muss man auch sagen, wenn wir über dein Studium sprechen, über deine Doktorarbeit, Chemie-Ingenieurwesen, ja, wie zum Teufel kommt man auf die Idee, das zu studieren?
Also ich kann allen nur empfehlen, dieses Studium zu machen.
Danke, zum Glück bin ich zu alt.
Also es ist halt ein Ingenieursstudium und das ist ein bisschen ist da Maschinenbau mit drin, ein bisschen ist da Chemie drin. Es ist ein naturwissenschaftliches Studium und ich wusste schon in Schulzeiten, dass ich das spannend finde. Also, dass ich Physik, Mathe, sowas spannend finde. Und viele, die mich fragen, ja, Chemieingenieurwesen, was ist das? Ist das, ach, du studierst Chemie? Ja, Chemie fand ich in der Schule nicht so toll. Oh, dann lieber nicht. Sondern, nee, auf gar keinen Fall. Also, die Schulchemie hat ja leider einen schlechteren Ruf, als es eigentlich ist. Also ich finde, im Studium lernt man das von Grund auf sehr tief und es ist eigentlich super spannend und hat auch viel mit Alltagssituationen zu tun. Also es ist kein Studium, was fernab ist, sondern eigentlich ein sehr vielfältiges, sehr schönes Studium. Ich kann das jedem nur empfehlen.
Und worüber schreibst du deine Doktorarbeit?
Also ich promoviere jetzt im Bereich Thermodynamik und die Doktorarbeit, die geht speziell darüber, wie pharmazeutische Stoffe mit organischen Lösungsmitteln reagieren. Also es geht darum, dass wir versuchen, die Synthese von ein paar pharmazeutischen Produkten zu optimieren. Also das ist so einfach gesagt.
Ja, total simpel, alles Hieroglyphen.
Und das ist halt in der Industriekooperation auch. Das heißt, ich bekomme einmal von der Uni die wissenschaftliche Seite und aus der Industrieabteilung dann eben die Anwendung. Und dadurch ist das ja eine sehr spannende Kombination und ein sehr spannender Mix. Also da geht's voran. Da kommt dann von beiden Seiten immer wieder Input. Oh, das ist toll, in die Richtung müssen wir mehr machen oder das haben wir genauso auch schon mal gesehen, dieses Phänomen. Und jetzt können wir uns das erklären, warum das passiert. Klasse. Und wenn einem sowas passiert während der Doktorarbeit, dann motiviert das. Dann sind das so kleine Zwischenziele.
Du hast mir vorhin mal gesagt, das ist doch so ein bisschen was Menschliches dabei, wenn man diese unterschiedlichen Punkte sieht.
Ja, richtig. Also Chemie, da arbeitet man ja mit Molekülen und Atomen. Und man beschreibt quasi, was die Atome oder Molekülchen miteinander machen, ob die reagieren, wie die unter Druck miteinander arbeiten, in welcher Phase die sich befinden, ob die gasförmig, flüssig sind. Eigentlich sind diese Beschreibungen, kann man auch manchmal ableiten mit ja, Menschen. Also man könnte symbolisch sagen, ein so ein Molekül steht für einen Menschen. Wenn man dann zwei Molekülchen hat, vergleichsweise, wie würden dann diese beiden Menschen miteinander sich benehmen? Also wie sind so die Wechselwirkungen? Und dann, wenn ich jetzt noch ein drittes Molekül, also einen dritten Menschen dazu tun, dann habe ich schon eine Gruppe. In der Gruppe kann das Verhalten wieder ganz anders sein, als wenn die nur zu zweit sind. Und wie ist es dann, wenn es immer mehr werden? Und ja, diese Beschreibung, also was die machen, die einzelnen Menschen in der Gruppe, das versuchen wir eben in der Chemie auch zu machen. Da gibt's tolle Modelle und man braucht halt wenige Messungen und dann kann man sein Modell daran anpassen und richtig toll vorhersagen, was in der Gruppe passiert. Und es wird natürlich immer komplexer, je mehr Molekülchen man hat und auch je mehr verschiedene Molekülchen. Aber das hilft ungemein, dass man sich viel Wissen mit wenig Experimenten aneignen kann.
Eigentlich ein bisschen schade, dass wir hier einen Podcast produzieren. Denn wenn unsere Hörer dein Strahlen, dein Blitzen in den Augen sehen würden, danke, wie du wirklich begeistert über dieses Thema redest, das für viele eben einfach nur trockene Materie ist.
Ja. Nee, ist alles andere als das. Und das lernt man eigentlich auch gut an der Uni. Also da gibt's so begeisterte Dozenten oder auch Labormitarbeiter, die einem das wirklich spannend nahebringen. Und wenn man sagt, okay, in die Richtung, das finde ich grundsätzlich spannend, dann ist das eine tolle Option. Das ist alles andere als trocken.
Wir kommen gleich nochmal auf diesen Spagat zu sprechen, aber ja, du hast mir auch gesagt, dass du in Dortmund in einer WG gewohnt hast und einer unserer Zuhörer, das ist Hans-Peter Durst, den müssen wir noch erwähnen.
Ja, sollten wir auf jeden Fall erwähnen, ja. Hans-Peter Durst kenne ich über den Olympiastützpunkt Köln und Hans-Peter Durst ist sehr erfolgreicher Paracycler und es war so, ich habe im Studentenwohnheim gewohnt, die ersten 3,5 Jahre meines Studiums, wollte dann irgendwann mal da raus, weil in so einem Wohnheim, da ist viel Trubel, das war eine Vierer-WG, ich hatte 13 Mitbewohnerinnen in der Zeit, also es ist ein Kommen und Gehen und in den Wohnungen über und unter einem ist auch schon mal eine WG-Party, Studenten machen auch Partys, ist nicht nur harte Arbeit, jedenfalls.
Ich wollte es gerade genau andersrum sagen.
Also
es die ist arbeiten
nicht,
auch.
Ja, richtig, ist auf jeden Fall beides. Also das Studentenleben ist nicht nur leicht und locker und Semesterferien heißt nicht Ferien, sondern da werden die Klausuren geschrieben. Also da muss man auch pauken. So ist es nicht, aber
das gebe ich an meinen Sohn weiter. Er muss das unbedingt hören. Er hat nämlich vor wenigen Wochen angefangen zu studieren.
Ah ja, okay. Sehr schön. Ja, dann, ja. Bei mir war es dann irgendwann an der Zeit, dass ich sage, okay, jetzt möchte ich mal ausziehen aus dem Studentenwohnheim und habe dann eine Wohnung in Dortmund gesucht und wusste, Hans-Peter Durst wohnt in Dortmund, der kennt Gott und die Welt, der findet bestimmt irgendwen, wo ich unterkommen könnte. Und tatsächlich bin ich nachher zu seiner Schwiegermama gezogen ins Haus und das war klasse. Also da habe ich quasi bis zum Ende meines Studiums gewohnt bei ihr und das war sehr nah an der Uni gelegen und ja, wir waren dann zu zweit. Also sie hat sich gefreut, dass jemand im Haus ist. Ich war eine ruhige, glaube ich, Mitbewohnerin für sie, weil ich entweder gelernt habe oder trainiert habe. Ich habe auch sehr davon profitiert. Also dass ich da schön gewohnt habe, nah an der Uni gewohnt habe, war also sehr nett.
Hans-Peter, Entschuldigung, wenn sich jetzt Hunderte bei dir melden und eine Wohnung suchen. So war das nicht gemeint. Nein, wie ist das denn bei dir? Corona müssen wir nochmal ansprechen. Ja. Homeoffice, gibt es das auch bei dir oder bist du dann ständig in der TU in Dortmund?
Ja, also es hat sich vieles geändert durch Corona. Das ging ja dann im April los, dass überlegt wurde, wie kann man, welche Maßnahmen können wir jetzt treffen, damit die wissenschaftlichen Mitarbeiter, damit die weiter in ihren Promotionen arbeiten können, damit die Studenten weiter studieren können, aber trotzdem Hygienemaßnahmen vernünftig getroffen sind. Und für mich hat das dann bedeutet, dass ich viel ins Homeoffice gegangen bin. Das war vorher nicht der Fall, aber jetzt gilt die Regel, dass alles, was man zum Beispiel zusammenschreiben kann für die Doktorarbeit oder Versuche auswerten kann, das mache ich alles von zu Hause. Und für die Versuche, die noch anstehen, dafür fahre ich dann an die Uni.
Also du hast da nicht bei dir zu Hause irgendwo im Keller ein kleines Labor?
Leider nicht. Also die Laborgeräte, die sind alle ziemlich teuer und die werden auch von vielen Mitarbeitern genutzt. Also die teile ich mir auch mit anderen und die stehen an der Uni. Ja.
Aber sag mal, du hast gerade das Wort teuer in den Mund genommen. Spielt das überhaupt eine Rolle? Du bist Mountainbike-Profi. Ja. Du verdienst wahrscheinlich eine Schweinekohle dabei, oder?
Ja, schön wär's. Das ist ein guter Stichpunkt. Also gerade in der Mountainbike-Marathon-Szene ist nicht so viel Geld wie zum Beispiel in einer Disziplin, einer Radsportdisziplin, die mehr Medienaufmerksamkeit bekommt.
Cross-Country zum
ja,
Beispiel.
Genau, oder die olympisch ist, richtig. Cross-Country ist olympisch. In der Disziplin werden Medaillen vergeben, genau wie zum Beispiel im Bahnradsport. Und dann ist natürlich klar, dass die Fördermittel oder auch Sponsoren vermehrt in diese Bereiche gehen. Das heißt, als Mountainbike-Marathon-Profi, ja, ich kann meinen Sport gut finanzieren und bin sehr dankbar dafür, dass es so geht, aber reich werden kann man damit nicht, nein.
Also du fährst für das Team Centurion VD. Ja. Was bekommst du von VD? Einen Schlafsack, paar Klamotten und Rucksack und von Centurion oder Merida die Fahrräder?
Ja, so ungefähr, ja, genau. Also die Bikes, dann genau von VD die Kleidung, dann profitiere ich besonders von dem Staff, also dass wir bei dem Rennen vor Ort Mechaniker haben, dass wir ein Physio mit haben, dass wir ein Teammanagement haben, die sich darum kümmern, welche Rennen wir fahren, wann wir wie anreisen, also Reisekosten, sowas ist alles gedeckt. Genau, dann haben wir über Mazda ja, Teamfahrzeuge, mit denen wir unterwegs sein können. Also es ist schon ein toller Support. Ja.
Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir zu deinem aktuellen Team kommen. Wie lässt sich das alles miteinander kombinieren? Wie oft trainierst du? Wie viel trainierst du? Wie schaffst du das eben parallel zu deiner Doktorarbeit?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Spagat und ich brauche die Disziplin, um mir das vernünftig einzuteilen, wann ich was wie mache. Ich denke, ich trainiere in einem ähnlichen Umfang wie die Vollprofi-Frauen, die mit mir fahren oder gegen die ich fahre. Mir fehlt dann halt die Regenerationszeit. Also, oder sagen wir, wo die anderen dann auf dem Sofa sitzen.
Du hast einen Freund, der ist Physiotherapeut.
Ja. Der trägt auch sehr dazu bei, dass ich gut regeneriere, ja, auf jeden Fall. Ich schaue, dass ich ja das so gestalte, dass ich auf meine 40 Stunden Arbeit für die Doktorarbeit pro Woche komme und die restliche Zeit wird trainiert, ja.
Das heißt, du hast ja sicherlich, als du deinen Bachelor gemacht hast, auch mal morgens trainiert, abends trainiert, ja. Mit Licht zum Beispiel, alles, was dazu ja. gehört. Also das kennst du schon.
Ja, das kenne ich. Ja, früh morgens aufstehen, erstmal vor der Uni laufen gehen oder eine Runde Radfahren im Dunkeln, dann in die Hörsäle gehen oder an der Uni lernen und dann nachmittags, abends wieder Licht ans Rad schnallen und im Dunkeln die Kilometer abspulen. Ja, das kenne ich gut genug. Und da bin ich jetzt gerade zum Beispiel sehr froh, dass durch die Homeoffice-Zeit, dass ich auch viel tagsüber im Hellen in der Mittagspause und sonst wie trainieren kann, dass ich das nicht unbedingt muss.
Ja. Was sind denn jetzt alles für Umfänge, die du trainierst? Sitzt du nur auf dem Rad oder gehst du im Winter auch mal in die Halle, ins Fitnessstudio, in den Kraftraum zum Beispiel, ja. um einfach Krafttraining zu machen?
Auf jeden Fall, ja. Also das Wintertraining eignet sich sehr gut dazu, dass man das ein bisschen wechselhaft gestaltet, dass man nicht nur auf dem Rad sitzt, sondern dass ich laufen gehe, dass ich Krafttraining mache. Ja, das kommt eigentlich während der Saison manchmal zu kurz. Also ich kann das auch von einigen Mädels, die auch während der Saison, während der Wettkämpfe noch Krafttraining machen, Langhanteltraining, Kniebeugen, sowas. Und ich denke, das ist immer gut, wenn man dieses Krafttraining nebenher hat. Also es schadet nicht.
Und welche Rolle spielt dann in der Vorbereitung oder auch im Sommer während der Wettbewerbe das Straßentraining, dein Straßenrad?
Das spielt auch immer eine Rolle. Also ich fahre auch gerne und einige Trainingskilometer auf dem Rennrad. Genieße das auch sehr. Gerade hier im Bergischen Land gibt es viele schöne Optionen, wo man trainieren kann, auch auf kleinen Straßen trainieren kann, weg von den Autos. Also Rennrad fahre ich im Training auch gerne, nicht nur mit dem Mountainbike, ja.
Und auch ein Centurion-Modell oder fährst du da eher was von Merida? Weil Centurion, Merida gehört ja quasi zusammen.
Genau, die gehören zusammen. Ja, ich fahre von Merida das Sculptura, bin damit auch sehr zufrieden. Schönes Rennrad.
Schönes, leichtes Rennrad.
Ja,
ne?
Leichtes Rennrad, Scheibenbremsen.
Wenn wir bei Centurion sind und du mit einem Centurion-Fahrrad fährst, darf ich sagen, Wolfgang Renner, das ist der Chef von Centurion, er hat die Firma damals gegründet, liegt schon Jahrzehnte zurück. Von ihm habe ich damals mein erstes Rennrad gesponsert bekommen. Ich war, glaube ich, 18 Jahre alt und bin noch heute stolz darauf. Ja,
klasse.
Insofern haben wir da eine kleine Gemeinsamkeit.
Ja. Ja, das ist wirklich immer wieder erstaunlich, die Radszene ist klein, ja.
Training auf der Straße, im Gelände. Lass uns doch mal über Wettbewerbe sprechen, über die Marathonveranstaltungen, die Etappenrennen, die es in diesem Bereich gibt. Du hast vorhin gesagt, dass man dann schon ein Team um sich herum hat. Funktioniert das ähnlich wie auf der Straße mit Materialdepots, mit Verpflegungszonen und solchen Sachen?
Ja, das ist schon ähnlich. Also wir können halt nicht mit dem Teamfahrzeug hinter dem Fahrerfeld herfahren im Mountainbike-Marathonrennen, weil das Gelände eben zu rough ist. Aber es gibt auch bei den Mountainbike-Marathon-Rennen Verpflegungsstellen. Also das sind dann Feedzones, die gibt es alle 20, 30 Kilometer und dort steht dann der Team-Support. Also dort steht dann der Mechaniker oder andere Betreuer, die mit Ersatzlaufrädern vor Ort sind und Ersatzmaterial, falls etwas kaputt geht im Rennen. Dort bekomme ich meine Flaschen und auch mal Zurufe, da werden mal Zeiten durchgegeben und das ist schon unheimlich wichtig und unheimlich gut, dass man diesen professionellen Support um die Strecke drumherum hat.
Und du wohnst jetzt in Wermelskirchen, das Team ist in Süddeutschland beheimatet.
Ja, am Bodensee. Hm.
Wie klappt das dann, diese Verständigung? Fährst du dann erstmal runter zum Team, ihr trefft euch dort, fahrt dann zu den jeweiligen Veranstaltungen, weil ja viele, klar, die finden dann in den Alpen statt, wenn wir die Transalp sprechen zum Beispiel. Das ist ja nicht dann hier im Bergischen oder irgendwo in Dänemark, das ist dann schon im Süden. Wie klappt das von der Organisation?
Stimmt, das hat sich häufig so ergeben, dass wir tatsächlich erstmal von uns aus von Wermelskirchen an Bodensee gefahren sind.
Zu VD.
Ja, zu VD, genau, die sind auch dort ansässig, ja. Und haben dann dort die Teamfahrzeuge geparkt und umgeparkt und häufig sind auch die anderen Fahrer erstmal dorthin gekommen, dann sind wir geschlossen zu den Rennen angereist, die häufig eben in der Alpenregion stattfinden, ja, wie die Transalp, ja.
Wie viele Höhenmeter sind das so pro Etappenrennen? Wie viele Kilometer gehören dazu? Das ist ja gerade für die Experten zu Hause immer ganz wichtig. Höhenmeter, Kilometer, da weiß man ungefähr, ob das Ding leicht oder schwer ist.
Das variiert sehr stark, geht aber so zwischen 60 und 130 Kilometer, geht so ein Eintagesrennen. Und die Höhenmeter, die können zwischen 1000 bis 3000 Höhenmeter liegen. Manche Rennen sogar noch mehr. Aber es ist eben nicht nur das, sondern es zählt eben auch, wie ist das Gelände. Also ist das ein steiniges Gelände, wurzeliges Gelände, sandiges, wie abwechslungsreich ist, was für ein Höhenprofil ist das, eher Sägezahn oder sind es zwei, drei lange Pässe, die man hochfährt, wie viele Trails sind da drin. Also allein am Streckenprofil, am Höhenprofil kann man noch gar nicht so viel ablesen. Es ist auch unheimlich wichtig, gerade bei den größeren Rennen wie so Marathon World Series Rennen, dass wir rechtzeitig vorher anreisen und die Strecke vorher schon mal abschnittsweise abfahren. Also, dass wir wissen, was auf uns zukommt im Rennen, wo man sich wann wie verpflegt, wo man vielleicht sich an den anderen Fahrerinnen orientiert, wo genau mein Bereich auf der Strecke liegt, wo ich besonders gut fahren kann oder attackieren kann. Also, das macht schon viel aus.
Und spielen dann die Veränderungen der Reifen zum Beispiel auch eine Rolle, dass man vielleicht auch mal eine andere Kassette, das heißt andere Übersetzung montiert?
Total, ja. Also das Material-Setup spielt eine riesige Rolle. Wir fahren ja vorne nur ein Kettenblatt und hinten die 12 Gänge. Und je nachdem, was für eine Strecke das ist, ob das eher eine flache, schnelle Strecke ist, wo man auch mal höhere Geschwindigkeiten hat, da montieren wir dann vorne eher ein 34er, 36er Kettenblatt. Während wenn das Strecken sind, die in den Dolomiten sind oder wo es sehr, sehr steil wird, da wird dann das kleinere Kettenblatt vorne montiert. Da nimmt man in Kauf, dass man auf den 2-3 Kilometern, die doch mal flach sind, dass man da eben dann eine höhere Trittfrequenz braucht. Und ja, auch Reifenwahl, Laufradwahl, Gabelsetup, das testet man alles vorher genau durch oder montiert das vorher genau so, dass man weiß, in dem Gelände sind das die optimalen Voraussetzungen.
Lennart Kemner als Beispiel, Tour de France-Etappensieger in diesem Jahr, er hat vor einigen Wochen mal gesagt, dass er sich in Sachen Technik gar nicht gut auskennt. Er schraubt nicht gerne an seinem Rad rum. Wie ist das bei dir? Kennst du dich aus? Kannst du eine Gabel selber einstellen?
Ja, stimmt. Das ist sehr unterschiedlich, ne? Wie weit die Profifahrer selber an ihren Rädern schrauben. Aber ich muss sagen, für mich war das immer sehr wichtig zu wissen, welches Material ich fahre und auch wie das zusammengesetzt ist, um dann mal entweder im Rennen oder zu Hause schnell irgendwas selbst reparieren oder machen zu können. Also ich interessiere mich sehr für die Technik dahinter und
Das heißt, wenn du jetzt zu Hause bist und kommst vom Training nach Hause, dann putzt du erstmal dein Centurion Mountainbike.
Ja, Ja.
Was fährst du denn überhaupt für ein Modell?
Also ich habe von Centurion gerade das Hardtail und das aktuelle Fully, das Numines, zu Hause stehen und entscheide dann je nach Rennstrecke oder je nach Gelände, welches ich nehme.
Aber jetzt, wenn wir schon bei den Fullies sind, ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn ich dann auch hier im Bergischen irgendwo unterwegs bin und sehe dann ein paar Mountainbiker, die mit so einem Fully durch die Gegend brettern. Aha. Brauche ich das als Otto-Normal-Mountainbiker oder reicht nicht auch so ein Hardtail?
Also ich empfehle eigentlich jedem erstmal die Basic Skills auf einem Hardtail zu lernen, weil ein Fully, das verzeiht einem ziemlich viel. Also gerade in dem Gelände hier kannst du mit dem Fully überall runterbrettern, da passiert nichts. Aber so die guten Linien, die schnellen Linien oder auch die Technik, die man selber braucht, um gut durchs Gelände zu fahren, die lernst du besser auf einem Hardtail, würde ich sagen.
Also gut, liege ich da gar nicht so falsch. Steffi, lass uns noch mal über diese Wettbewerbe sprechen, wenn ihr dort dabei seid, über dein Team. Du hast mal auch Anfang des Jahres oder vor kurzem gesagt in einem Interview, du dankst deinem Team für die Unterstützung in den letzten Wochen, hast das Thema vorher noch mal angesprochen. Wenn man jetzt bei diesen ganzen Rennen ist, was war denn für dich so das Schwierigste, das Dramatischste, das gefährlichste Rennen überhaupt oder auch von den Temperaturen, Höhenmetern und alles, was dazu kommt, das Schwierigste? Gibt es da auch so ein spezielles Erlebnis, das du bei diesen Rennen hattest?
Ja, also besonders schwierig finde ich immer das Swiss Epic, das Etappenrennen in der Schweiz.
Da gibt es auch Berge, ne?
Ohne Ende. Ja. Das ist ein tolles Rennen und das ist halt ein sehr anspruchsvolles Etappenrennen. Das ist ja aus der gleichen Rennserie wie das Cape Epic und dort ist es so, dass ich immer unglaublich dankbar war für den Teamsupport bei den Rennen, weil die Räder sehen nach jeder Etappe aus. Also nicht nur dreckig, sondern auch das Material wird sehr stark beansprucht und dann haben wir da Top-Mechaniker, die das wieder in Schuss bringen für den nächsten Tag. Dann haben wir die Physios dabei, die uns die Beine kneten und den Rücken wieder herstellen. Und die anderen Betreuer, die kümmern sich drum, dass für uns gekocht ist, dass die Wäsche wieder gemacht ist für den nächsten Tag. Also da muss ich sagen, bei solchen Rennen, wo man selber ja schon sehr, sehr beschäftigt ist mit dem Anspruch der Strecke und das ist eben auch ein Teamrennen, also man fährt es zu zweit, da hat man so viel Stress oder Druck im Kopf, dass das Rennen gut funktioniert, da ist man wirklich extrem dankbar für den Support drumherum.
Und warum ist dieses Rennen in der Schweiz, dieses Swiss Epic, so besonders?
Für mich ist es besonders. Ich weiß nicht, es gibt viele andere Etappenrennen, die, glaube ich, ähnlich toll sind. Aber gerade beim Swiss Epic in der Schweiz, es gibt viele sehr, sehr gute Schweizer Mountainbiker. Die Schweizer sind sehr Mountainbike-begeistert. Das Gelände da hat extrem hohen Anspruch. Also es sind tolle Trails, tolle Panoramen, durch die man da fährt. Leider hat man im Rennen zu wenig Zeit, mal zu gucken, wo man war. Und dann sieht man hinterher auf den Fotos, boah, krass, krasse Kulisse. Man selber hat eigentlich nur direkt vor sich in den Trail geguckt und sich aufs Rennen konzentriert. Also es ist unglaublich.
Ich habe das vor kurzem im Gespräch mit einer, man kann sagen, ehemaligen Teilnehmerin der Transalp zum Beispiel auch gehört. Wenn man dann abends nochmal diese ganzen Bilder des verstrichenen Tages sieht, untermalt mit Musik, dann sieht man erstmal, wo man war.
Ja, ist gewaltig, ja. Also man sieht das im Rennen. Klar, man kriegt schon mit, okay, ich bin jetzt hier gerade auf 2600 Höhenmetern. Ich krieg auch schlechter Luft. aber hinterher auf den Bildern sieht man dann erst, boah, Wahnsinn, da war ja echt eine klasse Aussicht ins Tal oder ja.
Würdest du dann dort an diese verschiedenen Punkte nochmal zurückkehren, irgendwann, wenn du nicht mehr als Leistungssportlerin unterwegs bist, um das wirklich zu genießen?
Ich denke schon, ja. Also man, Mountainbike ist so vielfältig. Es gibt halt den Rennsport, wo es darum geht, die Trails oder das Gelände so schnell wie möglich zu meistern, aber auch gerade der Freizeitsport. Also, dass man Mountainbike fährt, um die Landschaft zu genießen, ist unheimlich toll. Und ich denke, auch wenn das mit dem Rennsport nicht mehr funktioniert, dann werde ich dem treu bleiben. Also, das ist, ja.
Kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Was mich noch interessiert, und ich hoffe auch die Zuhörer von Windkante, hast du schon mal richtig Schiss gehabt in der Abfahrt?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Gerade am Anfang, so in den ersten Jahren, in denen ich Mountainbike gefahren bin und dann auch mal mit den Jungs trainiert habe und hinter denen hergefahren bin, die Linie bergunter, da habe ich gedacht, boah, jetzt macht mein Herz hier aber echt einen Hüpfer zu viel. Das geht mir alles zu schnell oder es ruckelt sehr doll oder das Rad macht dann doch mal was anderes, als man erwartet hätte. Also ich hatte schon anfangs viel Respekt. Aber habe das immer geäußert. auch mal gesagt, so, boah, das war mir jetzt, oder ich muss jetzt hier absteigen und schieben und mir das erstmal in Ruhe angucken. Aber da hatte ich auch immer gute Fahrerinnen und Fahrer um mich rum, die dann auch Lust hatten, das nochmal zu üben und mit mir zu machen und mir beizubringen. Und so lernt man das stückweise. Also da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ich denke, die Routine, die führt dann irgendwann dazu, dass man da keine Angst hat, sondern man weiß, ah, okay, jetzt kommt der Rockgarden, die Steine, die Wurzeln. Ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Dann ist das kein Problem.
Aber eine gewisse Routine kann ja manchmal auch gefährlich sein.
Ja, richtig. Man darf nie übermütig werden. Das stimmt. Aber da das Problem hatte ich Gott sei Dank nicht. Also ich war immer eher zu vorsichtig, dass ich gesagt habe, also auch im Rennen, dass ich mich nur die Sachen traue zu fahren, die ich auch im Training schon mal hinbekommen habe. Nicht irgendwie blind denk, ach, jetzt ist hier ein 1,5 Meter Drop, bin ich zwar noch nie gefahren, mache ich jetzt aber einfach mal, sondern da habe ich mich langsam rangetastet, erstmal geguckt, wie muss ich arbeiten auf dem Rad, um sauber abzuspringen und dann quasi von Bordsteinniveau mich langsam hochgearbeitet, damit da nichts passiert.
Und wenn du jetzt mit deinem Freund unterwegs bist, dann eiert er dir hinterher und er denkt dann, scheiße, Steffi ist schon 500 Meter weiter.
Also ich sag mal so, vor Thorstens Unfall war es so, dass Thorsten eigentlich immer noch schneller war und fitter als ich. Also das ist der Wahnsinn. Der ist wirklich unglaublich fit und hat natürlich auch Freude daran gehabt, mit mir zusammen zu trainieren. Und wenn ich dann besser wurde und schneller, hatte er dann auch wieder Motivation, auch selber mehr zu machen. Und so hatte ich immer einen super Trainingspartner, der mir sowohl in der Technik geholfen hat, aber auch einen Trainingspartner für die langen, lockeren Einheiten, für meine Kaffeefahrt oder sonst wie, und habe das davon sehr profitiert. Und ja, jetzt nach seinem Unfall, er arbeitet sich langsam wieder hoch und kämpft sich da super tapfer zurück ins Leben und saß auch schon wieder auf dem Rad. Aber klar, dass er jetzt an die Form und an das Fahren von vorher anknüpft, ich schätze, da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben.
Das hast du ganz bestimmt, habe ich gar keine Zweifel. Ein Thema möchte ich nochmal aufgreifen, das ist eben auch, du hast es vorhin schon mal erwähnt, das Zurückkommen in diese schönen Regionen, um einfach so ein bisschen mit einem touristischen Hintergrund diese Strecken durch die Wälder zu fahren. Den Zweikampf, Disput zwischen Mountainbikern und Wanderern kennt man auch bei dir in der Heimat, hat ja der Mountainbikesport ja lange Zeit keine wichtige Rolle gespielt im touristischen Bereich, auch dort in der Heimat. Im Bergischen Land gibt es immer wieder die Diskussion zwischen Mountainbikern und Wanderern. Mhm. Wie siehst du das Ganze?
Ich finde es gut, dass darüber gesprochen wird, weil natürlich ist es ein Problem, wenn man sich im Wald begegnet und keinen Respekt voneinander hat und es da zu wilden Beschimpfungen kommt. Das muss absolut nicht sein. Und meine Erfahrung war eigentlich immer, und das sind auch die Regeln, die man zum Beispiel in einer Vereinsausfahrt mitbekommt, an Fußgängern fährt man langsam vorbei, man grüßt, auch an Pferden fährt man vorsichtig vorbei. Deswegen hatten wir da eigentlich nie Probleme oder ich hatte nie eine böse Auseinandersetzung mit Wanderern. Aber das tritt auf, das tritt vor allem auf, wenn die eine Seite von den anderen denkt, das sind Rowdies, die zerstören hier alles, die nehmen keine Rücksicht. Also das darf nicht sein. Es gibt Regeln, an die man sich halten muss und ganz wichtig ist der Respekt und dass man sich grüßt und dass man Verständnis hat und dass man auch mit den Leuten dann redet. Also wenn dann zum Beispiel wirklich mal ein Wanderer sagt, was soll das denn hier, dass man sagt, ja, Moment mal, alles gut. Wir bremsen, wir machen, ihr braucht keine Angst zu haben oder es gibt keinen Grund, wütend aufeinander zu sein. Wir sind im Wald, der Frust, der bleibt draußen. Also
gibt es da auch regionale Unterschiede, ob du jetzt hier im Bergischen bist oder vielleicht in den Alpen oder irgendwo im Bayerischen unterwegs bist?
Eigentlich nicht. Also ich würde sagen, eigentlich sind gerade die, die viel wandern und ja viel draußen sind, die sind alle freundlich und gut drauf. Also wenn mal irgendwie Auseinandersetzungen sind, dann ist es eher mit so Sonntagsausflüglern, die dann in Fünferreihen nebeneinander laufen. Und wenn man dann vorsichtig von hinten anfährt und sagt, Achtung, könnt ihr mal kurz bitte vorbei und dann keinen Platz machen.
Da wahrscheinlich denke ich mir so, derjenige, ja, okay. Ich sage das immer ganz sarkastisch, der mit seinem Cabrio in den Wald fährt.
Ja. Dann irgendwann
oder der am Sonntagmittag da mal spazieren gehen möchte und sagte, jetzt gehört der Wald mir.
Genau, ja. Sowas, richtig, ja. Das ist eher so das Konfliktpotenzial. Aber ich denke, Ja, das ist alles halb so wild.
Lass uns noch mal über die Weltmeisterschaft sprechen. In diesem Jahr, sie wurde in der Türkei ausgetragen. Ich glaube, 150 Kilometer irgendwie östlich von Istanbul, also dieser Wahnsinns schönen Stadt, muss man sagen. War leider auch schon lange nicht mehr dort, was in Corona-Zeiten auch schwieriger wird. Wie war das denn bei dieser Weltmeisterschaft? Auch das Hygienekonzept würde mich mal interessieren. Wie hat das alles funktioniert?
Ja, das war spannend. Also es war in Sakarya, wie du richtig sagst. Zwei Stunden Autofahrt weg von Istanbul. Das heißt, wir sind dahin geflogen mit Turkish Airlines, haben uns dann halt ein Mietauto genommen und sind in den Ort gefahren. Dort im Hotel war das schon so, dass man, das ist eigentlich auch wie in Hotels hier so war, dass überall Maskenpflicht war, man sich überall angemeldet hat, vermieden hat, dass sich viele Leute begegnen. Und der Veranstalter vor Ort, der hat sich wirklich große Mühe gegeben, auch lange Videos gemacht, wo das Hygienekonzept nochmal visuell dargestellt wurde mit der Location, mit Startzielbereich, mit wer dort zugänglich ist, wie viel Presse wo sein darf. Also die haben sich wirklich Mühe gegeben. Die haben zum Beispiel uns auch Infos gegeben, wo wir Corona-Tests machen können, weil wir zum Beispiel für die Ausreise zurück nach Deutschland brauchen wir einen negativen Corona-Test, um zurückfliegen zu können. Also da waren die sehr kooperativ. Die wollten unbedingt, dass das Event stattfindet. Und wenn es halt mit sehr wenigen Zuschauern nur geht, dann ist das so. Aber Hauptsache, die Athleten kommen aus der Welt und das Rennen findet statt und findet so normal wie möglich statt. Und das hat toll funktioniert. Also es gab da von meiner Seite keine Bedenken, dass es dort irgendwie zu unnötigen Massen Ansammlungen kam oder zum Potenzial, dass das irgendwo.
Und welcher Stellenwert hat für dich dieser sechste Platz bei dieser WM? Du bist im letzten Jahr, 2019, siebte bei der Marathon-Weltmeisterschaft geworden. Ist das für dich eine besondere Steigerung oder sagst du, die ein oder andere war vielleicht gar nicht da aufgrund der Corona-Situation, die sind zu Hause geblieben. Mhm. Insofern ist der sechste Platz nicht das, was ich mir vielleicht erhofft hatte?
Ja, letztes Jahr war die Weltmeisterschaft in Griechen, in der Schweiz. Da waren es knapp 80 Teilnehmerinnen und da war ich mit dem siebten Platz mehr als positiv überrascht, war ein unglaublich gutes Rennen und ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich das wiederholen kann. Hab dann in der Türkei auf die Startliste geschaut und gesehen, es sind insgesamt weniger Teilnehmerinnen angereist, aber von den Favoritinnen sind fast alle da. Also es sind wirklich fast alle gekommen, trotz Corona und den schwierigen Maßnahmen oder den schwierigen Auflagen, vielleicht auch in einigen Ländern. Und deswegen denke ich, also ich habe mir erhofft, dass ich nochmal so in die Top 20 fahre und als ich dann im Rennen in den Top 10 lag, so bei Kilometer 60, dann dachte ich, oh, das gibt's da nicht, das ist ja der Hammer. Dann durchziehen und auf den letzten 10 Kilometern habe ich noch 3 Mädels überholt und als ich dann im Ziel auf Platz 6 war, das war für mich schon toll. Also es war auch, ich würde sagen, die Weltmeisterschaft war einer Weltmeisterschaft würdig, auch was das Niveau anging.
Du hast vor einigen Wochen in einem Interview beim Kölner Stadtanzeiger, was glaube ich, gesagt, ich kenne meine Leistungsgrenze, ich fahre lieber mein eigenes Tempo und sammle eine nach der anderen ein. Ist das so seine Taktik für solche Rennen?
Ja, also das ist Schwäche und Stärke zugleich vielleicht, weil gerade am Anfang, da wird schon voll gefahren, um erstmal wegzukommen, um sich abzusetzen und da bilden sich kleine Grüppchen. Und bei mir war es so, dass die Spitzengruppe, die waren Ticken zu schnell für mich. Und wir fahren halt mit Powermeter und mit Herzfrequenz auch. Und ich weiß dann für mich, okay, das kann ich nicht. Das halte ich nicht durch. Und dann war ich so minimal dahinter. Also die waren so in Sichtweite, aber die kleine Gruppe, die Spitzengruppe, die war halt vor mir. Und die haben sich da vorne aber so ausscheidungsmäßig, glaube ich, gegeneinander kaputt gefahren. Und dann fahre ich da hinterher, schaue mir das an und sehe, okay, eine platzt weg, die nächste platzt weg und ich mache immer mehr Plätze gut. Das ist ja am Ende dann eine ganz gute Taktik, denke ich, weil ich wusste, also um eine Medaille kann ich nicht mitfahren. Wenn man das möchte, dann muss man da schon ganz vorne drin sein, denke ich. Aber um eine sehr gute Platzierung hinzukriegen, war das, glaube ich, die bessere Taktik, als sich da am Anfang komplett mit abzuschießen und dann am Ende von allen eingesammelt zu werden.
Kannst du über Wattzahlen reden, was du so trittst in einem Wettbewerb über 60, 80 Kilometer im Durchschnitt oder im maximalen Bereich?
Ja, Wattzahlen sind irgendwo natürlich wichtig und ich zeichne die auch auf, aber ich muss sagen,
sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
Ja, also schwieriger zu interpretieren, glaube ich, als auf der Straße, weil teilweise das Gelände gibt es nicht her, dass man so die Wattwerte fährt, die man zum Beispiel auf der Straße fahren würde. Da spielen andere Sachen auch noch eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel die Abfahrten, die ganze Oberkörperkraft und so weiter. Also ich weiß natürlich aus meinen Leistungstests, welche Wattwerte ich treten kann. Die Durchschnittsleistung in einem Rennen kann aber auch schon mal 20, 25 Watt darunter liegen. Und man denkt sich dann, ja, okay, das ist eigentlich komisch, aber das hängt mit dem Gelände zusammen, ja.
Und Straßenrennen, wäre das mal was für dich? Tour de France der Frauen, wenn wir schon bei den Etappenrennen sind.
Also klingt natürlich ganz attraktiv, aber ich glaube, auf der Straße oder da in den Straßenbereich reinzukommen, das würde für mich nochmal besonderen extra Aufwand bedeuten. Und ich bin eigentlich mit der Mountainbike-Disziplin so ziemlich zufrieden. Da habe ich so meine Nische gefunden und ich muss halt nicht davon leben. Also sagen wir mal so, im Straßenradsport gibt es natürlich wahrscheinlich dann für die Profis bessere Möglichkeiten. Ich würde es vielleicht mal ausprobieren wollen. Also es reizt mich schon, weil auch Training auf der Straße viel Spaß macht. Man trifft ja auch viele Straßenfahrer, zum Beispiel auf Mallorca im Trainingslager und denkt sich, das ist eigentlich auch ganz klasse. Aber mein Herz hängt, glaube ich, am Mountainbiken.
Und wenn man jetzt nochmal diese WM nimmt, Weltmeisterschaft bedeutet Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Mhm. Wie ist das für dich persönlich, wenn du jetzt das Trikot per Post bekommst oder das liegt dann irgendwann im Hotelzimmer, wie auch immer, der deutschen Nationalmannschaft im Vergleich zu deinem Teamtrikot vom Team VD Centurion? Trägt man das Nationaltrikot mit einem anderen Stolz, mit einem anderen Gefühl?
Ja, auf jeden Fall ist es sehr besonders. Und es ist eine Ehre quasi. Also ich freue mich, wenn ich bei der WM starten darf. Es ist aber halt so, dass im Mountainbike-Marathon, da gibt es keine Nationalmannschaft so gesehen. Und es gibt auch keinen großen Support vom Bund Deutscher Radfahrer. Aber ja, das Trikot anzuhaben und am Start zu stehen dann mit den anderen Mädels, die auch ihre Nationaltrikots fahren, das macht das Rennen besonders. Und ja, also es hat einen sehr besonderen Reiz, einen besonderen Charme. Ich freue mich natürlich auch über jedes Rennen, dass ich in Teamtrikot am Start stehen darf. Für mich ist das halt neben der Arbeit oder der Promotion, das ist ja irgendwie ja mehr als ein Hobby, aber es ist irgendwie, ja, ich freue mich über jedes Rennen, was stattfindet. Und gerade ja so größere Rennen wie eine Weltmeisterschaft, das ist ein Highlight. Macht nochmal besonders was her.
Woran liegt es, dass dieser Mountainbike-Marathonsport wenig Support durch den Bund Deutscher Radfahrer hält? Kannst du das erklären?
Es ist halt keine olympische Disziplin. Und ich schätze, daher rührt das, dass im Mountainbike-Marathon wenig Support vom Bund Deutscher Radfahrer kommt. Aber man merkt auch, dass die Szene, gerade die Mountainbike-Marathon-Szene oder jetzt die Gravel-Szene, die wächst. Also immer mehr Hobbyfahrer haben da Lust drauf, ins Gelände zu gehen und leichtere Trails oder leichteres Gelände kennen und lieben zu lernen. Und deswegen ist es auch ein attraktiver Bereich für Sponsoren. Und wir kriegen dann halt weniger Support vom BDR vielleicht. Aber dafür kriegen wir unseren Sport auch ganz gut finanziert über Sponsoren.
Wenn man jetzt hört, du hast gerade Gravel angesprochen, dass der Absatz der Gravel-Räder in den letzten Monaten oder auch 2-3 Jahren rapide angestiegen ist. Könntest du dir vorstellen, dass diese Gravel-Bikes mal einen Teil der Mountainbikes ablösen können?
Gute Frage. Also ich finde es generell richtig gut, dass sich diese Gravel-Szene entwickelt, weil die lockt ja viele so Rennrad-Hobbyfahrer auch mal ins Gelände. Und das ist ein neuer Bereich, der sich da aufgetan hat. Aber ich denke, die stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Sondern eigentlich finde ich es sehr gut, je vielfältiger und je größer der Sport wird und je mehr Leute sich dafür interessieren, umso besser. Also ich denke, die stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Sondern das ist eher toll, dass Leute dann anfangen zu graveln und merken, boah, das macht mir richtig Spaß, im Wald so ein bisschen Trails zu fahren. Und dann sehen die vielleicht links, rechts mal einen schwierigeren Trail runterkommen Und dann sehen die da mal einen Enduro-Fahrer oder einen Downhill-Fahrer und dann probieren die das mal aus. Also das ist, sehe ich sehr, sehr positiv.
Wenn man jetzt die Disziplin Downhill nimmt, Cross-Country und Marathon. Mhm. Du hast auch mal gesagt, du findest es etwas schade, dass die deutschen Mountainbike-Marathons immer näher in die Cross-Country-Schiene rücken. Was bedeutet das genau? Wie sieht denn eine ideale Marathonstrecke für die Mountainbike-Fahrer aus?
Auch eine sehr gute Frage, ja. Das stimmt. Also die Mountainbike-Rennen, die haben sich immer mehr angeschmiegt an Cross-Country-Rennen, würde ich sagen, weil dort gibt es auch UCI-Weltranglistenpunkte, die wiederum den Cross-Country-Fahrern nützen, um in ihren Cross-Country-Rennen an der Startlinie weiter vorne zu stehen, also im Mountainbike-Ranking weiter nach vorne zu rücken. Und das hat dann dazu geführt, dass immer mehr Cross-Country-Fahrer auch diese großen Mountainbike-Marathon-Etappenrennen gefahren sind. Und um die auch so ein bisschen anzulocken, haben die Veranstalter dann die Etappenrennen immer kürzer gestaltet, immer technischer gestaltet. Es gab teilweise Etappenrennen, da ist man dann nur noch 3x40 Kilometer gefahren. Das hat dann den Charakter oder den Stil eigentlich von einem Cross-Country-Rennen. Und dann war das irgendwie so ein bisschen schade, dass dadurch dieser eigentliche Marathon-Charakter in den Hintergrund rückt oder die spezialisierten Marathonfahrer sich nicht mehr in ihrer Disziplin wiedergefunden haben. Da geht die UCI aber jetzt ein bisschen entgegen. Also die versuchen für nächstes Jahr eine Mountainbike-Marathon-Serie auf Niveau des Cross-Country-World-Cups aufzubauen. Also eine Rennserie, wo es dann keine Weltranglistenpunkte mehr gibt für die Cross-Country-Fahrer, aber Punkte innerhalb dieser Mountainbike-Marathon-Szene. Und das, glaube ich, ist eine gute Entwicklung. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Rennen wieder mehr, also sich wieder ein bisschen unterscheiden von den Cross-Country-Rennen.
Wo liegen deine Ziele im nächsten Jahr? Wieder die WM, willst du da noch mal besser sein? Medaille, ist das ein Ziel? Ist das realistisch für dich?
Ja, gib mir noch ein paar Jahre.
Ein paar Jahre?
Also ich weiß natürlich nicht, wie sich das jetzt weiterentwickelt, aber das ist natürlich toll. Letztes Jahr 7., dieses Jahr 6. Wer weiß, wie das weitergeht.
Na, brauchst du noch ein paar Jahre, bis du auf Medaillenkurs bist.
Ja, genau. Ich meine, man weiß nie, was kommt. Das hat man ja dieses Jahr wirklich gesehen. Da ist ja alles anders gekommen, als man es vielleicht erwartet hätte. Was aber auch wieder viele Chancen gebracht hat. Also ich nehme es, wie es kommt. Und ja, so wie es auch diese Saison war, bin froh über jedes Jahr, in dem ich den Sport so betreiben kann und auch auf dem professionellen Niveau betreiben kann. Bin sehr froh über mein Umfeld, die da maßgeblich halt zu beigetragen haben, dass sich das immer mehr in diese Profi-Richtung entwickelt hat. Ich weiß aber auch, dass ich mein Geld später mit dem machen möchte, wo ich halt jetzt meine Doktorarbeit schreibe. Also das ist ja eher der Job, in den ich später mal gehen möchte.
Also du wirst in Zukunft im Labor stehen.
Ja, wahrscheinlich ja.
Steffi, vielen, vielen Dank. Ich guck gerade mal auf die Uhr. Wir haben lange gequatscht und ich nehme noch einen Spruch. Motivation bringt dich in Gang, Routine, Disziplin und Hartnäckigkeit bringt dich nach vorne. Ist das so?
Ja, das sehe ich so, ja.
Das ist dann das Wort des Tages zum Abschluss. Vielen Dank, Steffi Dorn.
Dankeschön, Carsten. Danke für die Einladung.
Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.